Und bevor es mit der Folge losgeht, ein kleiner Gruß von unserem Sponsor und das ist diese Woche HelloFresh. Weißt du, was mir auffällt, wenn man kocht?
Nee, was denn?
Dass man eigentlich immer das Gleiche kocht. Ne?
Ja.
Also ich mache immer so eine Gemüsepfanne und ab und zu ist mir das einfach zu langweilig.
Die klassische Gemüsepfanne mit Gemüse oder ist es, welche ist es?
Ja, genau die mit Gemüse. Manchmal kommt so Saisongemüse rein, aber es ist eigentlich immer dasselbe.
Kenne ich.
Was an HelloFresh gut ist, das ist eine Kochbox voller frischer ausgewählter Zutaten. Man bekommt leckere Rezepte, die natürlich sich unterscheiden von dem Standard, den man selber kochen würde. Es ist was dabei für Menschen, die sich vegetarisch ernähren, für Menschen, die gerne Fleisch essen oder Fisch essen. Und es gibt auch Expressrezepte für Leute, die wenig Zeit haben. Die Sachen sind alle frisch. Man bekommt auch immer nur limitierte Mengen. Das heißt, man braucht gar nichts wegschmeißen. Das ist das Gute daran. Die Kochbox, die geliefert wird, die ist recycelt.
Und ihr könnt vorher auf hellofresh.de euch bestimmte Rezepte aussuchen, die euch gefallen und da auch genau ein bisschen gucken, was ist ein bisschen extravaganter und nicht immer das Gleiche. Und dann kriegt ihr eine Box zugeschickt mit genau den Zutaten, die ihr braucht, auch umweltfreundlich verpackt, also die arbeiten eigentlich nur mit recyceltem Papier. Dazu kriegt ihr eine Karte, wo das Rezept bildlich erklärt ist und mit kleinen, kurzen, beschriebenen Texten, was man machen muss. Und das ist wirklich super easy. Also das kann wirklich jeder dieses Rezept am Ende fertig machen, vor allem, weil man auch gar nicht viel mehr machen muss, weil vieles schon vorgefertigt ist. Also nicht die Sachen, die man schneiden muss, aber alle Gewürze und so sind genau so in der Menge, wie man sie braucht. Und am Ende hat man ein Gericht, was man eben nicht alltäglich irgendwie kocht, sondern was ein bisschen extravagant ist und auch immer sehr, sehr lecker ist. Diese Karten kann man sich dann einfach aufheben und könnte die dann auch theoretisch wieder nachkochen. Und wenn ihr das mal ausprobieren wollt, dann haben wir einen Rabattcode für euch, nämlich auf hellofresh.de/bestevaterfreuden mit dem Gutscheincode HALLOBESTEVATERFREUDEN erhaltet ihr 25% Rabatt auf die ersten 3 HelloFresh-Boxen. Und gerade für Leute, die sagen, ich will mal was Neues ausprobieren und nicht immer das gleiche kochen, ist HelloFresh genau das Richtige.
1, 2, 3, ich hab lieb.
Das sind beste Vaterfreuden.
Keine bösen Wörter.
Halt die Fresse, alte Schöpfe.
Setz dich bitte hin.
Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden.
Hallo. Unser Thema heute ist, wie sehr darf man seine Kinder verwöhnen?
Man kann sie nicht zu wenig verwöhnen. Man darf
das
sie verwöhnen.
Klingt auch ganz, ganz komisch, dieser Titel. Muss man erstmal.
War es denn in deinen Ohren?
Ja, gut. Bevor wir loslegen, eine kleine Sache. Ich dachte ja immer, ganz lange Fußpflegecreme ist das langweiligste der Welt.
Fußpflegecreme?
Nein, TVB. Ich dachte ja ganz lange, TVB ist das langweiligste, was es gibt auf der Welt.
Ja. Die waren hier.
Wirklich?
Ja, als okay. Du nicht da warst.
Okay, wusste ich gar nicht. Nee, aber es ist was Neues. Familienchats. Bist du in einem Familienchat drin?
Ob ich in einem Familienchat drin bin?
Es ist schlimm, was da gepostet wird, oder?
Also wir haben einen Familienchat mit der Familie meiner Freundin. Wir haben einen Familienchat mit meiner Familie. Wir haben einen Chat nur für die Kinder, der heißt Marie und Felix, wo alle möglichen Freunde und Familienmitglieder sind. Sind auch schon einige Freunde, haben dich entschuldigt und gesagt, ja, das ist hier nichts für mich, ich gehe wieder. Und dann habe ich noch einen Chat mit meiner Freundin und meiner Stiefmutter.
Das Schöne ist ja, wenn Leute sich aktiv zum Gehen entschließen, ist es ja nicht nur langweilig, denn es ist ja auch störend. Das heißt, das löst einen Impuls aus, dass Leute gehen. Und nur langweilig heißt, es schläfert dich so ein, dass du handlungsunfähig wirst.
Dann bleibst du drin, oder wie?
Dann bleibst du drin und lässt es über dich ergehen. So eine Peitsche, die nicht doll genug wehtut, um irgendwie aus dem Schlag zu gehen.
Bist du denn im Familienchat?
Meine Ex-Freundin war bei mir mit im Familienchat.
Aber du nicht in ihrem.
Ich war nie bei ihr mit drin, da habe ich auch drum gebeten. Ja. Und sie ist jetzt bei uns ausgetreten.
Hat sie das begründet?
Hat sie gestört, meinte sie einfach.
Aber ist auf einmal die Nachricht aufgeploppt, ist ausgetreten oder gab es davor noch eine kurze Info?
Nee, einfach ausgetreten. Einfach ausgetreten. Knallhart, klar. Peng.
Und gab es da große Empörung von deiner Familie? Oder wurde
überhaupt
das einfach stillschweigend hingenommen?
Ich glaube, die haben, keiner merkt, was da passiert wird.
Einfach so viele Nachrichten aufbomben.
Nee, es ist so, einer postet sein Essen, wenn er irgendwie im Urlaub ist, dann wird kommentiert, dass es ganz verzüglich aussieht. Und ich denke, wo sind wir denn?
Solche Nachrichten finden
das statt? Das passt nicht zu meiner Familie. Als ob sich alle verstellen, als ob da so ein feiner Tisch gedeckt wird. Alle so, ja, das finde ich großartig, was deine Kinder jetzt machen, dass sie jetzt Fahrrad fahren lernen.
Ja, das ist aber okay.
Ich weiß nicht. Mir reicht eigentlich das Fenster, das ich erlebe.
Von deiner kleinen Welt.
Eine andere Welt gibt es nicht außer deine Welt. Auch für dich gibt es nur deine Welt.
Ja, aber ich finde schon, dass einem diese Chats manchmal ein bisschen näher zusammenrücken lassen. Also ich habe eine Tante in München, die nur ab und zu mal vorbeikommt, einmal im Jahr maximal, und die trotzdem an dem Leben mit den Kindern so ein bisschen teilhaben kann. Also ich finde das schon einen krassen Vorteil im Gegensatz zu früher, wo man, weiß nicht, wirklich nur alle 3 Jahre mal vorbeikam und die Kinder gesehen hat und dann beim nächsten Mal den Satz gehört hat, wow, die sind aber groß geworden. Und so, finde ich, kann man zumindest, ich weiß nicht, ob es notwendig ist, dass man sein Essen postet und das dann kommentiert wird, aber für sowas finde ich es eigentlich ein ziemlich angenehmes Medium. Trotzdem langweilig.
Angenehmlich langweiliges Medium. Was ist für dich der Inbegriff des Elternseins?
Da hatte ich letztens einen Streit mit meiner Freundin drüber, nicht über das Thema der Inbegriff des Elternseins, aber es gab einen Abend, wo beide meine Kinder weg waren bei der Großmutter. Und ich kam runter
vom, Großmutter ist auch so ein Wort.
Von meiner Großmutter vor allem, von der Mutter meiner Freundin.
Die ist ja schon tot, haben die am Friedhof eine Session eingelegt. Ihr, so, ihr seid bei der Großmutter, Papa, Papa, der Stein ist so kalt.
Ihr bleibt jetzt mal hier und spuddelt ein bisschen.
Der Geist passt auf euch auf und macht euch keine Sorgen.
Und schönartig sein, sonst kommt die Großmutter heraus. Und auf jeden Fall kam ich von oben runter von meinem
Elfenbeinturm.
Von meinem Elfenbeinturm aus meinem Zimmer und meinte zu meiner Freundin, wow, an solchen Abenden wie heute vermisse ich es, dass ich keine Kinder habe.
Oh. Und hast natürlich auch nichts mit ihr gemacht, sondern ganz
allein. Nein, ich habe nichts mit ihr gemacht. Ich habe nur mit mir was gemacht, alleine. Ich habe ein paar eine Serie geguckt und ein bisschen was gespielt und ja. Wahrscheinlich auch masturbiert. Und direkt von ihr angefahren, von wegen, ich würde ja dieses Leben, was ich mir hier aktiv ausgesucht habe, nicht genießen.
Oh, dass man nicht mal einen Tag den Pause-Knopf drücken darf.
Nee, und auch das mal formulieren.
Hast du ihr ja denn so ganz langsam den Finger ins Gesicht gemacht und so auf die Nasenspitze gemacht, so, piep, du hast jetzt heute mal Pause.
Oder
holt euch hier die Tipps für eine gut laufende Beziehung.
Mit oder ohne Kindern.
Mit oder ohne Partnerin. Wow, ja. Konntest du es dann hören?
Nein, nicht so richtig. Also wir haben dann ist ein...
Sie spürt deine Zweifel, deine tiefen Zweifel.
Das denkt sie dann immer. Das ist nämlich genau das, was mich aufgeregt hat.
Das ist ihr eigenes Selbstvertrauen.
Das hat mich extrem aufgeregt, weil sie dann in diesen Satz so viel reininterpretiert hat. Ich meine, ich habe den einfach nur so daher gesagt. Und natürlich war das für den Moment so. Aber es ist nicht so, dass mein Leben mir nicht gefällt, wie es ist. Trotzdem gibt es...
Oh, du, ich kann dir nur sagen, Frauen, ich möchte es an dieser Stelle verallgemeinern, bewusst verallgemeinern. Ich habe das Gefühl, dass ich Frauen, also das waren zum Beispiel Partnerinnen, mit denen ich zusammen war, nicht Frauen im Allgemeinen.
Obwohl du den Satz angefangen hast mit Frauen im Allgemeinen.
Fühlen sich von richtigen kleinen Scheißsachen angegriffen. Mhm. Wo du denkst, es ist doch jetzt gar nichts, ich zweifle doch eigentlich nichts an und du weißt es manchmal gar nicht. Und da frage ich mich, woher das rührt. Ist das jedes Mal so, dass alles, das ganze Konstrukt Familie, Beziehung bei denen an einem seidenen Faden hängt und jede kleine Erschütterung kann diesen Faden zum Reißen bringen?
Genau das habe ich meine Freundin auch gefragt. Nicht mit den Worten, aber im Prinzip genau das. Also,
wie hast du gefragt?
Ich erinnere mich
nicht. Ey, glaubst du nicht an uns oder was?
Nee, ich weiß nicht mehr genau. Ich habe gesagt, nur weil ich einmal auf der Metaebene, so habe ich es ja benannt, mal ein inneres Bedürfnis nach außen formuliere, wie, Mann, bin ich froh, dass die Kinder mal weg sind und ich würde am liebsten keine Kinder haben. So krabbe ich es ja nicht so hart.
Noch schöner wäre es, wenn du auch weg wärst.
Ich meine, es ist nur ein Gedankenspiel in dem Moment. Das ist ja nur nicht so. Ich liebe
Nein, das ist eine tief empfundene.
Nein, genau das wird mir dann vorgeworfen.
Aber auch das darf doch mal sein.
Ja, eben. Das habe ich ewig versucht zu klären. Am Ende hat sie es dann verstanden, glaube ich, nicht so richtig.
Aber dann war auch dein Abend für dich wieder aufgebraucht, weil ihr Zeit zum Diskutieren.
Nee, ich habe da mir nicht mehr als 10 Minuten für genommen. Ja, dafür habe ich jetzt keine Zeit. Die Kinder kommen morgen wieder. Dann können wir drüber sprechen.
Diese Zeit ist überaus kostbar. Streiten können wir uns vor den Kindern.
So, und jetzt war deine ursprüngliche Frage, was es für mich ausmacht, Vater zu sein, glaube ich, ne?
Nein, was ist für dich der Inbegriff von Elternsein?
Ich habe dieses ganze Beispiel so ellenlang jetzt ausgeführt, dass es für mich bedeutet, Opfer zu bringen, aber gerne zu bringen.
Ja, unterschreibe ich 100%.
Also, dass ich im Alltag morgens früh aufstehen muss, völlig übermüdet bin, aber auch Verantwortung übernehmen muss. Ja, mir bewusst bin, mein Leben ist jetzt ein ganz anderes und ich war vorher in ganz vielen Punkten viel, viel freier und habe vielleicht ganz viel verloren und das kriege ich in der Form so auch erstmal nicht mehr wieder. Aber das gehört zu meinem jetzigen Elternsein dazu. Mhm. Natürlich habe ich ganz viel gewonnen, aber das schmälert ja nicht den Fakt, dass ich auch ganz viel verloren habe, was vorher da war, was ich in der Form so nicht mehr wiederbekommen kann.
Und genau das kann man sich vorher nicht vorstellen, finde ich.
Ja, genau.
Also man sieht diese ganzen Aufgabenfelder und denkt so, oh Gott, das muss ätzend sein, Kinder zu haben. Mhm. Aber wenn man dann in diesen Aufgaben drin ist, in dieser Festanstellung ein Leben lang,
ja, genau.
Dann ist es auf einmal gar nicht mehr so schwer, wie man sich das vorher vorgestellt hat. Weil man es sich vorher immer nur vorstellen konnte, ohne den Part Liebe und Beziehung, die man ja zu seinen Kindern hat.
Genau.
Und die machen es super leicht. Das ist so wie eine Aufgabe, die zwar auf vielen Ebenen ätzend ist, aber die Person, für die man es macht, für die macht man es sehr gerne.
Mhm.
Und für mich ist der Inbegriff von Elternsein ein ganz anderer, nämlich Kleinigkeiten wegsnacken, also Leftovers. Bei Kindern, die hast du ja ganz viel überall, man. So ein halber Nudelteller, so ein angematschtes Brötchen, ja. Dann fällt da mal was runter auf den Tisch und da, oder hier wird mal gekleckert mit dem Apfelmus, oder da ist was am Mundrand, oder so ein Eis wird nicht aufgegessen, das Letzteres eher nicht so. Oder Spezialität ist, Sachen trinken und dann so ein Backwash zu machen. Also ein Kindermund bleibt ja immer offen, wenn der Becher wieder zurückgekippt wird. Und dann läuft immer das Ganze, was im Mund war, wieder zurück im Becher.
Mm.
Und das alles zu vernichten und zu sagen, um den Rest kümmere ich mich. Hier lebe ich von. Das ist für mich der Inbegriff des Elternseins. Also dieses Zeug auszutrinken, diese kleinen Sachen wegzusnacken. Hab da gar nicht so ein großes Bild wie du. Für mich ist es nur das.
Ich würde gerade sagen, du bist noch am Anfang.
Der Basic-Shit, der findet am Boden statt.
Ich meine, das mache ich auch alles, aber es ist mittlerweile so eine Routine geworden. Ich habe mich letztens auch erwischt, wie mich jemand beobachtet hat. Meinem Sohn ist eine Nudel aus dem Mund gefallen und ich habe die genommen und aufgegessen. Und ich dachte so, ja, was ist denn dabei?
Die ist jetzt desinfiziert. Aber es gibt eigentlich nichts, was man weniger eklig findet als die eigenen Kinder, ne?
Nein, eben, das wollte ich ja damit sagen. Also in dem Moment.
Findest du deine Kinder appetitlicher? Also wenn denen was aus dem Mund fällt, würdest du eher was von denen essen oder von deiner Freundin?
Das ist doch gar keine Frage.
Von meiner Freundin
ist ja immer noch ein fremder Mensch.
Ja,
meine
stimmt.
Kinder sind ja.
Ist ja wie, als ob es dir aus dem Mund
ja,
fällt.
Ja, so ist es auch wirklich. Also zumindest ist noch irgendwann.
Morgens ist es sogar hygienischer, wenn es den Kindern aus dem Mund fällt, meinst du?
Aber so fühlt es sich auch an. Also wenn ich meinen Kindern irgendwie was wegwischen und so, ist klar, gibt es mal Situationen, wenn die krass verschnupft sind und so, wo ich sage, naja, muss ich nicht. Mein Sohn gibt mir zum Beispiel unglaublich gerne ein Küsschen. Der hat öfters eine verschnupfte Nase, das heißt, dieser Kuss ist dann oft vom
Hälfte. Du brauchst gar keine Taschentücher mehr, weil alles in deinem Bart hängen bleibt.
Genau. Und was machst du dann, wenn so ein Kind mit spitzem Mund auf dich zukommt und sagst du
nein,
dann,
jetzt nicht.
Jetzt nicht? Naja.
Da kann man sich nicht gegen erwehren, ne?
Nein.
Verstehe.
Aber es ist trotzdem nichts, was ich favorisiere.
Ich habe mal gehört, es gibt Eltern, die saugen ihren verschnupften Kindern die Rotze aus der Nase. Ist das widerlich?
Aber ich kann es verstehen.
Oh, nee. Irgendwo hört der Spaß auf.
Hilft es?
Naja, es gibt Apparaturen, wo du so ein Ding an Staubsauger anschließen kannst und dann saugst du den Kindern die Rotze aus der Nase.
Also wir hatten zwei. Einmal so einen Ball, wo man die Rotze mit aus der Nase saugen kann. Der war aber mega unangenehm für die Kinder, weil der
so viel Druck hatte, ne?
Genau, der hat auch so ein Geräusch, gemacht.
Geil.
Und dann gibt es ein anderes System, das ist ähnlich eklig wie das direkt aus der Nase saugen. Das ist ein System, das habe ich auch ein paar Mal gemacht, mit einem Schlauch und einem Filter. Und du ziehst mit dem Mund die Rotze aus der Nase.
Oh, bitte.
Aber es funktioniert super und das Kind kann danach viel, viel besser atmen.
Hm. Ich habe mir diesen Ball gerade als Unterwegstoilette für Männer vorgestellt, wie du vorne, so du merkst gerade, du musst es aber gut abpassen, du musst anfangen lassen laut zu laufen und dann den Ball zu öffnen.
Aber der ist nicht so groß, da passt nicht so viel Füllmenge rein.
Nein, du musst einfach das andauernd machen, so ein Zwischendinger.
Ach so, gar nicht, ich verstehe, gar nicht, wenn du musst, sondern wenn du nicht musst, einfach was rausziehen.
Immer, du bist immer leer dann. Das Thema heute ist, wie sehr sollten wir unsere Kinder verwöhnen? Mhm. Ich habe übrigens das erste Mal seit langem mal wieder eine Instagram-Story über beste Vater.
Ich habe es gesehen und ich war direkt animiert, am nächsten Tag auch welche zu machen, weil ich es gesehen habe.
Ich habe dokumentiert, wie ich Kastanien gesammelt habe.
Was ist da in der Dusche passiert?
Da haben wir die Kastanien gewaschen.
Was habt ihr? Ihr habt ihr den ganzen Wald leer gesammelt? Oder?
Wir machen Kastanienbad. Das heißt, wir sammeln ganz, ganz viele Kastanien. Ja. Wir haben jetzt schon ein paar Eimer voll gesammelt.
Mhm.
Und dann machen wir so ein Bällebad bloß mit Kastanien.
Boah, ist das nicht tierisch hart und sind die nicht...
Ist super angenehm, muss man ausprobieren. Ein bisschen Problem ist die Belastung von den Straßenkastanien. Wir können ja nur in der Stadt sammeln. Also man wird so leicht duselig, wenn man dieses Kastanienbad einsteigt. Aber sonst, es ist super angenehm. Du musst mal wirklich auf Kastanien da die Füße reinmachen.
Hast du schon gemacht?
Ja.
Ah.
Ist richtig schön. Also,
und Lilla findet es auch gut?
Ich bin vor allem begeistert.
Ah ja, okay, es geht um deinen. Es ist ja oft so, dass man sich Sachen überlegt.
Es geht immer nur um einen selber. Auch bei den Kindern. Was denkst du denn?
Guck mal da, wie sieht das nicht cool aus? Komm mal mit, komm mal mit. Und dann wundert man sich selber, warum das Kind keine Begeisterung hat.
Ich baue Lilla jetzt auch. Und damit sind wir beim Thema, wie sehr sollte man seine Kinder verwöhnen? Ein richtig schönes Kinderzimmer.
Mm.
Mit Doppelstockbett. Und oben ist so eine Burg. Und dann wird so ein Rundlauf entstehen im Zimmer mit Rutschen und Kletterwänden, einer Sprossenwand und ganz viel.
Und ganz viel.
Ich frage mich.
Wird es rosa werden oder?
Auf gar keinen Fall, alles neutrale Holztöne.
Nur also, Holztöne.
Es wird nicht auffallen. Bei Lilla Lilla wird ja auch manchmal für einen Jungen gehalten, weil die so neutral gekleidet wird. Und wenn die dann ihre Mütze auf hat und dann noch ihre Kapuze und dann ihre anthraziten Wollmantel, dann kann man nicht sehen, ob sie ein Junge oder ein Mädchen ist.
Ah, okay.
Habt ihr immer rosa Sachen?
Also klar, meine Freundin hat ein bisschen mehr den rosa-roten Geburtstag gefeiert. Aber ich habe immer wieder versucht, darauf zu achten, dass sie neutral gekleidet ist. Also es gab so einen Wechsel.
Du musst einfach die Sachen schwarz eingefärbt werden,
nicht da war. Und meine Tochter fängt jetzt aber von sich aus an, ständig rosa zu wollen. Und ihre Lieblingsfarben sind lila und rosa. Ohne dass, wie ich jetzt sagen würde, wir haben es extrem forciert.
Wie könnte das mysteriöserweise entstanden sein?
Ich weiß es nicht.
Ich könnte mir vorstellen, dass wenn sie sich Sachen aussucht aus dem Schrank und dann sich das Feedback anguckt, dass da ein freudiges Gesicht entsteht bei Sachen, die deiner Freundin auch gefallen.
Ja, das ist mir zu simpel, muss ich sagen. Ich dachte ja genau.
Wow, so funktioniert das nun mal.
Nein.
Wenn dir das zu simpel ist.
Nein, ist mir zu simpel. Ich glaube nicht daran, dass es nur daran liegt.
Ab jetzt. Jeder nimmt sich eine Sache vor bei seiner Tochter, wo wir das testen. Ob es wirklich nicht Prägung ist.
Ja.
Und wir dürfen die Sache nur vorleben und niemals verbal kommunizieren. Und bei dir würde ich sagen, machst du was Simples wie Rauchen oder Trinken? Und ich mache Tablettensucht.
Okay.
Nee, was können wir nehmen?
Es muss ja was sein, was nicht keinen Schaden hinterlässt. Also wenn ich jetzt sage.
Ja gut, du könntest jetzt auch sagen, rosa Bekleidung hinterlässt einen Schaden irgendwann. Das heißt
ja
nicht.
Man könnte
das ist
ja
das Risiko dieser Wette.
Naja, ich meine mit Schaden zum Beispiel sage ich, dass du deine Tochter jetzt nur noch Süßigkeiten gibst und sie nicht positiv verstärkst. Über. Ja,
das wäre auch ein schlechtes Beispiel. Es muss irgendwas sein, was keinen körperlichen Effekt hat. Und bei rosa Kleidung ist das auch wieder kritisch. Es gab einen Versuch mit Menschen, die einen Arztkittel getragen haben.
Mhm.
Also Probanden, denen man gesagt hat, ihr tragt einen Arztkittel und löst mathematische Aufgaben. Und dann gab es eine Kontrollgruppe, die hatte keine an. Und die Leute mit dem Arztkittel haben die Fragen besser beantwortet.
Wow.
Krass, ne? Jetzt könnte man sagen, dass das auch in irgendeiner Weise einen Effekt hat, rosa Bekleidung.
Was wäre da ein guter Versuch für unsere Kinder?
Du könntest ab jetzt noch String Tanga tragen.
Ich persönlich?
Ja, du.
Und dann?
Guckst du, ob deine Tochter das irgendwann auch präferiert, ohne dass du einen Kommentar dazu abgibst.
Oder mein Sohn.
Oder dein Sohn.
Papa, gibt's auch String Tanga Windeln?
Kein so. Er trägt seinen ersten String. Das kann ich dir erst geben, wenn du aus deiner Windel raus bist. Es muss irgendwas sein, was auch sehr ab der Norm ist mittlerweile.
Das ist gar nicht so einfach.
Wenn ihr irgendwas habt, schreibt uns gerne an beste@bestefreundinnen.de mit dem Betreff String Tanga. Wie sehr sollte man seine Kinder verwöhnen?
Ich hatte das Thema auch gerade erst mit meiner Freundin. Und zwar geht es ja gar nicht so sehr ans Verwöhnen, sondern ich glaube, es gibt noch eine Stufe davor. Und das ist, dass man mit seinen Kindern ja oft in so eine Situation kommt, dass man sich fragt, was braucht mein Kind gerade? Und es dann zum Beispiel auch aktiv fragt, hast du Hunger? Hast du Durst? Willst du was trinken? Willst du was spielen? Mir ist dann irgendwann mal aufgefallen, dass gerade bei meiner Tochter ich manchmal das Gefühl habe, dass es ihr extrem schwerfällt zu sagen, wenn ich sie frage, willst du Milch oder nicht? Und sie dann ewig für ein Ja oder Nein braucht. Und ich dann immer gesagt habe, sag mal, Marie, das kann doch nicht so schwer sein, ja oder nein zu sagen. Das kann doch nicht eine halbe Minute dauern, das kann man doch sofort sagen. Und da habe ich mit meiner Freundin irgendwann mal angefangen zu überlegen, meine Tochter ist ja eh ein Mensch, der dazu tendiert, sehr stark zu überlegen, bevor sie eine Handlung angeht. Also bevor sie die Rutsche runterrutscht, muss erstmal genau geguckt werden, ob sie das auch wirklich machen will. Und ich habe
das hat sie aber nicht von dir, ne?
Nee, das hat sie eher von meiner Freundin. Ich habe dann mich irgendwann auch gefragt, ob wir vielleicht zu viel versuchen, ihre Wünsche abzulesen, in der Form, dass wir sagen, hast du Durst, möchtest du was trinken, hast du noch Hunger, möchtest du vielleicht das, möchtest du vielleicht das, möchtest du vielleicht das. Und deswegen habe ich mit meiner Freundin überlegt, dass wir ab jetzt versuchen wollen, verstärkt darauf zu achten, dass meine Tochter von selber kommt, dass sie selber von sich aus sagen soll, wenn sie was möchte und wenn sie was essen will, dann auch von sich aus kommen muss, ich möchte das und das essen. Und ich glaube, das ist die Stufe vor dem Verwöhnen. Also man fängt schon an zu verwöhnen oder über zu bemuttern, könnte man es ja auch schon fast sagen, bevor man eigentlich wirklich in so eine Verwöhnphase kommt.
Dabei erwische ich mich aber auch total oft. Was es auch auslöst beim Kind, also man muss sich das mal vorstellen, so ein kleiner Mensch, der 1000 Entscheidungen schon treffen muss pro Tag.
Ja.
Möchtest du das? Möchtest du das? Du bist eigentlich wie so ein Star, dem jeder Wunsch von den Lippen abgelesen wird. Du erziehst das Kind in dem Moment nicht dazu, seine eigenen Bedürfnisse und Wünsche zu äußern und auch erstmal zu gucken, dass sie hochkommen. Ne?
Genau.
Ich meine, was Kinder immer sagen, Eis haben.
Ja klar, genau.
Aber sonst sagen ja Kinder gar nicht so viel, ich habe Durst. Klar, das muss man auch irgendwie kontrollieren, dass das Kind ausreichend trinkt, aber dem Kind die Freiheit geben, dass es seine eigenen Bedürfnisse und Wünsche äußern kann.
Genau.
In dem Moment, wo ich nicht gleich, sobald der Ansatz eines Wunsches aufkommt, diesen befriedige. Und dabei, holla die Waldfee, erwische ich mich auch in letzter Zeit, zu gucken, alles muss immer stimmen. Also du brauchst keinen Hunger haben, du brauchst noch nicht mal den Ansatz da haben.
Genau. Also eigentlich schon immer vorher zu agieren, bevor das Bedürfnis direkt aufkommen kann. Also das ist gar nicht so einfach, finde ich, weil es gibt ja bestimmte Sachen im Alltag, die passieren müssen. Zum Beispiel Abendbrot, Mittagessen, Frühstück. Aber trotzdem in den Situationen dann zu gucken, dass man halt nicht versucht, wenn sie das eine Brot nicht isst, willst du vielleicht ein anderes Brot. Wenn sie keine Butter will, will sie vielleicht nur Wurst oder was weiß ich. Dass man immer schon versucht, alle Wünsche den Kindern von dem Mund abzulesen, sondern auch mal dazu zu sagen, okay, wenn sie jetzt einfach vor einem leeren Teller sitzt und es nicht schafft zu formulieren, was sie möchte, dann geht sie zum Beispiel ohne Abendbrot ins Bett und hat halt gehungert. Am nächsten Tag spätestens morgens wird sie ganz genau sagen, was sie
und haben. Und wenn nicht am übernächsten oder übernächsten Tag.
Und so entsteht die Magersucht.
Auf jeden Fall ein gutes Prinzip, dass das Kind die Chance bekommt, seine eigenen Bedürfnisse auszuleben. Und es ist auch nicht schlimm, mal mit ein bisschen Appetit ins Bett zu gehen oder vielleicht sogar Hunger. Da fällt mir eine Sache ein. Ich war mal in Marokko und ich habe jemanden gefragt dort, muslimischen Glaubens, warum es überhaupt Ramadan gibt. Wenn man die Frage an 100 Glaubensbrüder oder Glaubensschwestern richtet, kriegt man 100 verschiedene Antworten. Aber der meinte, Ramadan ist dafür da, um die reichen Menschen daran zu erinnern, wie es ist, Hunger zu haben.
Ja.
Was wir unseren Kindern abtrainieren heutzutage, in der Art und Weise, wie wir erziehen oder beziehungsweise alles bereitstellen, wie als ob die unsere kleinen Robbie Williams wären, den Verzicht.
Ja, genau.
Mal zu gucken, wie ist es ohne. Das ist auch ein Bedürfnisaufschub. Menschen mit mangelnder Impulskontrolle und mit einem Mangel daran, Bedürfnisse aufschieben zu können, haben eine viel höhere Wahrscheinlichkeit, zum Beispiel kriminell zu werden.
Ja.
Weil die können es in dem Moment halt nicht aufschieben und müssen es einfach haben. So, ich brauche das Auto jetzt, ich steige ein und fahr los. Oh, ist nicht mein Auto, scheiße.
Und da fällt mir auch wieder eine Essenssituation ein, wenn zum Beispiel Apfelmus alle ist, wenn man mal Milchreis isst. Dass dann ganz schnell dafür gesorgt wird, ja, wir haben noch genug, ich hole gleich noch mehr.
Es ist alles da.
Es ist immer alles da. Und wir hatten zum Beispiel auch damals die Situation, sie hatte einen Kuschelbär, den sie geliebt hat. Und den wollte sie immer dabei haben und der sollte auch immer mit in die
Kita. Reicht eigentlich auch.
Reicht auch. Meine Freundin wollte aber den zweiten nochmal kaufen, falls wir den einen vergessen, damit es trotzdem einen Ersatzteddy gibt. Und sie sind
nicht. Das ist nicht der Teddy.
Der Meinung bin ich nämlich auch. Erstens lernt das Kind nie, okay, es kann mal passieren, dass man den vergisst und dann muss man damit klarkommen, dass man ihn nicht dabei hat.
Oder dass er auch weg ist.
Oder dass er für immer weg ist. Und das Zweite ist, und da bin ich auch sehr von überzeugt, gerade bei Kuscheltieren, die sind emotional aufgeladen aus mehrfacher Hinsicht. Ah. Erstmal ich als Vater oder Eltern, wir haben den ihr geschenkt oder vielleicht hat ihn auch jemand anders geschenkt und durch diesen Akt Liebe reingesteckt. Und das Kind lädt ihn dann über die Zeit, dieses Kuscheltier, weiter mit Liebe auf, weil es bekuschelt wird und weil es dreckig wird und all das gehört dazu. Ich bin auch der Meinung, dürft man eigentlich nicht waschen. Und in dem Moment, wo ich ein neues Kuscheltier, sozusagen so ein Dummy hinstelle, verarsche ich ihn.
Hat das eine andere Seele.
Hat es eine ganz andere Seele. Eine
das
ganz
hat gar keine Seele.
Das hat keine Energie vor allem.
Und auch selbst, wenn du die Räucherstäbchen mal ausmachen würdest an dieser Stelle, ihr passt ja ganz anders auf dieses Kuscheltier auf, wenn ihr wisst, es gibt noch was Zweites. Das heißt, das Kind spürt das auch, dass dieses eine Kuscheltier, wenn es einen Klon hat, nicht mehr so besonders ist.
Genau. Du hast es
ganz, auch ganz wichtig.
Ja.
Meine kleine Nichte hat einen Hasen, der ist auch schon völlig zerkuschelt. Dem fehlt ein Auge und so ein Ohr. Und die weiß ganz genau, meine Schwester wollte dann was Neues kaufen, sah genauso aus. Also ich hätte den Unterschied nicht sofort erkannt. Sie hat den auch extra ein bisschen ramponiert.
Sie hat ihn sogar verstümmelt. Du musst jetzt leider
das hat glauben. Der Seele des kleinen Hasen auch wehgetan. Die hat genau gemerkt, das ist nicht der. Also es würde auf jeden Fall die Theorie von dir bekräftigen. Und hast du schon mal die Situation gehabt, dass du zum Beispiel ein Lieblingst-T-Shirt hattest oder ein Lieblingsschuh und gedacht hast, das mag ich so gerne, das hole ich mir nochmal?
Ja, klar.
Und wie dann beides an Bedeutung verloren?
Auf jeden Fall, genau das meine ich.
Und so ist es auch mit Sachen, die man dann im Überfluss hat.
Und das Bewusstsein des Verlustschmerzes ist auch, glaube ich, ganz wichtig. Und wenn es mal dann passiert, auch damit umgehen zu lernen, ich habe mein Kuscheltier verloren oder Mama und Papa haben es verloren und jetzt muss ich damit klarkommen, dass es weg ist und muss mich vielleicht auf was Neues konzentrieren. Auch das, finde ich, ist eine gute Lehrerfahrung, anstatt immer zu wissen, ist ja alles beliebig irgendwie.
Ja. Und auch zu wissen, dass er nicht weg ist, sondern nur woanders. Damit kuschelt jetzt ein anderes Kind.
Im Kuscheltierhimmel. Auf dem Friedhof der Kuscheltiere.
Und darum gibt's auch Gourmet-Essen in kleinen Portionen. Das liegt nicht daran, dass der Wareneinsatz so hoch ist, sondern dass Genuss auch mit der Portion abnimmt. Wenn du einen Riesenteller Gourmet-Essen hast, dann ist es nicht mehr so genussvoll wie was ganz Kleines, was man sich einteilen muss. Wir hatten früher nicht so viel Geld. Da gab es bestimmte Sachen nicht im Überfluss. Zum Beispiel Nachtisch war was immer sehr stark rationiert wurde. Ich weiß noch, wenn du so eine kleine Schüssel rote Grütze gekriegt hast mit so einem Klecks Vanillesoße, dann war es ein ganz, ganz anderer Genuss, wenn du so einen ganz kleinen Löffel immer genommen hast, als es heute ist, wenn ich mir alles in Hülle und Fülle kaufen kann.
Ja.
Das ist das Krasse, ne? Also die Frage ist, tun wir unseren Kindern wirklich einen Gefallen damit, wenn wir sie wirklich verwöhnen?
Ja und nein. Also gibt es für dich Situationen, wo du deine Tochter verwöhnst und vielleicht auch mal weißt, das ist jetzt gerade gar nicht unbedingt pädagogisch förderlich, aber du machst es trotzdem sehr, sehr gerne?
morgens habe ich ja immer die ersten 3 Stunden mit ihr oder die ersten 2,5 und wir haben so Rituale schon. Wir machen im Moment diesen Kichererbsen-Reismehl-Eierkuchen mit ein bisschen Käse drin und dann darf sie immer Stückchen haben und kommt dann immer an, isst eins und ich schneide die immer kleiner ab und kleiner ab, dass sie noch nicht so viel morgens isst. Und das würde ich sagen, ist eine Form von Verwöhnen. Also vor dem Essen eigentlich schon naschen, aber das ist so ein Ritual geworden. Sie ist 1,5, sie hat auch noch nicht so viele Wünsche. Sie geht jetzt nicht durch den Supermarkt und sagt, das oder das will sie haben. Oder wenn ich erkläre, das können wir nicht kaufen. Also sie greift manchmal, und das ist auch das Fiese in Supermärkten, die ganzen Sachen, die man nicht braucht und die sehr, sehr teuer sind, sind ja so auf Augenhöhe der Kinder aufgebahrt. Und da greift sie manchmal Sachen raus und dann sage ich, nee, das brauchen wir nicht. Können wir das wieder zurücklegen? Und dann legt sie das wieder zurück oder das legen wir wieder zurück. Darfst ja nicht so viele Fragen stellen bei sowas. Ja. Könnten wir das vielleicht unter Umständen wieder zurücklegen? Nein, können wir nicht.
Aber ich finde, damit fasst es eigentlich ganz gut zusammen. In dem Moment, wo du morgens so eine gesonderte Situation aufmachst, hat es was Besonderes. Und ich finde, Verwöhnen muss immer was Besonderes haben. Also es darf keine Alltagssituation sein, wo es zum Standard wird. Ist es jetzt bei dir standardisiert, weil ihr jeden Morgen das macht. Aber ich glaube, trotzdem bleibt da was Besonderes bei hängen, weil das ist eine Sache, die mache ich morgens nur mit Papa. Und deswegen ist es eine besondere Form des Verwöhnens.
Käse gibt es nur bei Papa.
Und ich glaube, das ist am Ende so eine Grundregel, die man sich immer wieder fragen sollte. Diese Art des Verwöhnens, die ich jetzt vielleicht gerade mache, ist das was Besonderes oder ist daraus schon was völlig Normales geworden? Mhm. Oder was immer auch passiert, ist, dass unsere Tochter mittlerweile ab und zu bei uns im Bett schläft. Das ist nicht die Regel, sondern sie möchte das eigentlich immer, aber wir machen es nicht immer. Wenn, dann ist es eine besondere Sache und dann wissen wir, verwöhnen wir sie auch, wenn es dann auch mal 2-3 Tage hintereinander vorkommt. Aber es hat immer noch diesen Besonderheitsstatus.
Weil es nur 6/7 ist und nicht 7/7. Genau. Es kann jeden Tag der Tag kommen, wo du nicht bei uns schläfst, sondern in deinem Bettchen. Wo hört denn Verwöhnen auf? Wo wird es denn zu viel? Weil ich mache mir schon darüber Gedanken, ob es manchmal zu viel ist. Dieses Bett, ne, zum Beispiel.
Ja.
Ich muss zugeben, das baue ich nicht selber.
Sondern lässt du bauen?
Ich habe mir das ausgerechnet. Es ist günstiger für mich, das bauen zu lassen, als es selber zu bauen. Mhm. Und ich baue den ganzen Rest in diesen Rundgang oben.
Okay.
Und am Ende möchte ich ein Zimmer kreieren, was so ein Abenteuer in sich birgt, dass jedes Kind, was zu ihr kommt, einfach eine gute und eine besondere Zeit. Einmal, dass sie es selber genießen kann, aber auch für die anderen Kinder.
Und vor allem für Papa, der dieses besondere Zimmer gebaut hat und Lilla dann sagen kann, das hat mein Papa gebaut.
Es geht mir nicht darum, dass sie sagen kann, das hat mein Papa kreiert, sondern eher, dass mit ihr Spaß und eine schöne Zeit verbunden wird. Dass Kinder wissen, wenn wir zu Lilla gehen,
hier ist es am schönsten.
Hier ist es schön und hier habe ich eine gute Zeit und hier kommen wir gerne hin. Weil ich hatte Freunde und wenn ich mich recht erinnere, lag es eher an den Freunden, wie sie waren, als an den Sachen, die sie hatten. Da war es immer super schön und so einen Raum möchte ich kreieren.
Weiß ich gar nicht, ob es nur unbedingt an den Freunden lag.
Nee, das stimmt nicht. Einer hatte Super Mario Kart.
Ja, das auch, aber ich glaube, es gehört auch immer dazu, wie wohl fühlt sich dieses Kind bei seinen Eltern zu Hause. Und ich glaube, das hat man dann auch selber als Kind durchgespielt, dass man sich dort auch wohl gefühlt hat.
Und da muss ich differenzieren. Mein bester Freund von früher, wir haben uns super unwohl bei ihm zu Hause gefühlt. Der hatte den Vollwichser als Vater. Wirklich einen richtigen Vollwichser. Mhm. Also war sein Stiefvater. Wir haben uns immer dann am wohlsten gefühlt, wenn der Vater nicht da war. Der hat in einer riesen Villa gewohnt. Sein Vater war wirklich übertrieben reich. Der war halt der Stiefsohn und hat seit seinem 3. Lebensjahr dort gewohnt. Und immer wenn der Vater nicht da war, haben wir alles in dem Haus gemacht, was verboten war. Wir sind mit seinem Auto rumgefahren, wir waren 14 und haben uns die Schlüssel von seiner dicken Karre genommen und sind da dann rumgefahren, waren am Stadtrand von Berlin, haben also alles unsicher gemacht, haben die Sauna angeschmissen, uns Weine aus dem Weinkeller genommen, haben uns immer die ganz alten Verstaubten genommen, die hinten lagen. Also wir haben wirklich alles gemacht. Das stimmt, weil den hätte ich gemocht, komme was wolle. Ich meine, der hatte irgendwie nicht so schönes Elternhaus. Seine Mutter war super lieb, aber den habe ich als Person gemocht und vielleicht ist es viel wertvoller.
Ja.
Aber komisch, dass ich so denke, ne, dass ich das kreieren will für sie.
Ach, ich finde es gar nicht so verwerflich. Ich finde auch nicht, dass es zu viel des Guten ist, wenn man für seine Tochter sich überlegt, ich möchte den Spielraum oder ihr Zimmer so gestalten, dass sie sich wohlfühlt und vielleicht auch Freunde sich auch da drin wohlfühlen. Ich glaube auch nicht, dass das Verwöhnen ist in der Form, wie wir es jetzt meinen, dass man zu viel verwöhnt. Ich glaube wirklich, dass zu vieles Verwöhnen immer in Richtung Überbemuttern geht.
Also emotional, überkuscheln.
Überkuscheln, naja, nicht nur das, aber zumindest, dass man immer ein Setting schaffen will, wo das Kind sich immer wohlfühlt und immer alles ihm hingereicht wird. Also dass es eigentlich für sich nie irgendwie selber seine eigenen Bedürfnisse erkennen muss und auch nie für sich selber eingestehen muss, das will ich und das will ich nicht. Und ich muss was dafür tun oder ich muss akzeptieren, dass es manchmal halt das und das nicht gibt.
Ganz interessant, wo du es sagst. das zieht für mich eine Parallele zu Grönland, weil da ist für mich das erste Mal wieder ein Raum entstanden durch dieses Wandern und in Stille sein und einfach nur laufen, dass Bedürfnisse oder Themen aufkommen konnten, die normalerweise nicht aufkommen, weil das alles so zugeschüttet ist. Mhm. Und eigentlich, wenn wir jedes Bedürfnis unserer Kinder von den Lippen ablesen und wenn wir immer alles bereitstellen und auch jedes emotionale Bedürfnis sofort befriedigen, kommt nie dieser Raum der Stille auf, in dem Bedürfnisse wachsen können.
Genau.
Das ist sehr, sehr wichtig. Ich habe eine andere Frage gleich für dich. Und zwar eine Sache, die ich vorhab, die dreht sich auch so ein bisschen um Raum kreieren für seine Kinder. Aber erstmal unser Sponsor von dieser Woche. Und das ist diese Woche Eucerin. Was ist für dich die Jahreszeit, die trockenste Haut macht?
Herbst meistens.
Bei mir Winter zumindest. Nicht? Oh, bei Winter mir ist es Winter.
Winter ist noch dramatischer, aber im Herbst fängt es an, bei mir zumindest.
Hast du oft trockene Haut?
Ja, im Gesicht ab und zu kriege ich schnell trockene Haut.
Geht ja auch der Wind lang. Eucerin ist die Hautpflegemarke für anspruchsvolle und sensible Haut. Seit über 100 Jahren ein Traditionsunternehmen und die genießen bei Dermatologen, Kinderärzten und Apothekern sehr hohes Vertrauen. Gibt's auch in der Apotheke. Und wer schon mal in der Apotheke war, dem ist wahrscheinlich auch Eucerin aufgefallen, weil ich finde das immer sehr präsent dort. Mhm. Eucerin steckt auch sehr viel in die Forschung und die haben viele Produkte hervorgebracht, die bei verschiedenen Hautproblemen helfen. Trockene Haut kann auf Neurodermitis hinweisen. Meine große Schwester hatte Neurodermitis, also ich weiß, wie sie gelitten hat. 20-30% aller Kinder unter 6 Jahren sind davon betroffen. Und ein Besuch beim Arzt kann Aufschluss darüber geben, ob das Kind davon betroffen ist oder nicht.
Und gerade weil das Eincremen für Kinder so wichtig ist und bei Neurodermitis noch viel mehr, bietet Atopic Control jetzt ganz neu das Atopic Control Balsam an, wo regelmäßig diese Hautbarriere aufgefrischt wird. Und da ist dieses Eucerin Atopic Control Balsam eine hervorragende Basispflege, die schnell einzieht und eine Pflegewirkung hat. Eucerin verlost jeden Monat 20 Hautpflegesets, bestehend aus dem Atopic Control Balsam, dem Dusch- und Badeöl und einer Akutpflegecreme. Und anmelden könnt ihr euch dafür unter eucerin.de/vaterfreuden.
Bevor es weitergeht, ihr könnt uns natürlich abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt. Und hinterlasst gerne eine Kundenrezension, so heißt das bei iTunes. Schreibt da was Schönes, was Böses. Hinterlasst 1 Stern, hinterlasst 5 Sterne oder irgendwas dazwischen. Ihr könnt uns natürlich auch folgen auf Instagram. Da machen wir ungefähr alle 35 Jahre mal eine Story. Aber was ich da auf jeden Fall dokumentieren will, ist der Umbau von dem Kinderzimmer.
Oh ja, mach das mal.
Und das wollte ich dich fragen. Es gibt da einen Raum, der ist leer,
ja,
weil der Umzug ja ansteht. Also der Umzug ist noch nicht vollendet, aber er steht an. Und dieser Raum ist halt leer. Und ich habe ausgemessen, ich habe Lilla ja so ein großes Trampolin gekauft, ne?
Ja.
Das passt da rein.
Nein.
Doch. Und ich dachte mir, oh Gott, das kannst du nicht machen. Ich wollte dieses Trampolin in diesen Raum stellen, dass du im Winter halt ein Trampolin drin hast. So ein riesengroßes.
Wie geil ist das denn? Mach das auf jeden Fall.
Aber dann habe ich mir gedacht, es ist eigentlich nicht fair und es ist nicht gut, weil in Berlin gibt es einen Wohnungsraummangel, so ein Zimmer dafür aufzubrauchen, damit da ein Trampolin drin steht.
Und was machst du dann mit dem Zimmer?
Na, ich müsste es eigentlich korrekterweise vermieten oder an jemanden geben, der es braucht. Oder ich könnte so eine Zwischenlösung machen, dass ich jemanden habe, der auf dem Trampolin schläft und immer, wenn wir kommen und springen wollen, muss er sein Bett verlassen.
Oder da drunter liegen.
Huch, huch. Ich habe schon wieder einen Körper unter meinen Füßen gespürt.
Aber ich finde es eine mega geile Sache, ein Trampolin im Haus.
Das ist so eine Männeridee eigentlich. Ne? Ich habe auch extra ausgemessen, das ist ein Altbau, wie hoch man springen darf, bevor man mit dem Kopf gegen die Decke prallt.
Das würde passen.
Würde passen. Man kann auch noch relativ hoch springen. Also ein Salto und sowas schafft man alles noch.
Ja, geil.
Man schafft einen gestreckten nicht ganz, glaube ich. Man bleibt dann mit den Füßen an der Decke. Aber da Lilla ja eh nicht so krass hoch springt, würde es nicht so eine Rolle spielen. Und ich habe mir schon ausgemalt, wie es für den Nachbarn unter mir sein muss.
Ja, stimmt. Da ist ja was.
Wenn dieses Trampolin da installiert ist. Kommst du mal vorbei zum Springen, wenn ich das mache?
Auf jeden Fall.
Auf einer Skala von 1 bis 10, wie verwerflich findest du das?
Überhaupt nicht verwerflich. Ich finde es eigentlich eine total geile Idee. Das ist kreativ mit dem eigenen Wohnraum umgehen und eine neue Situation schaffen, die, glaube ich, auch bei dem Kind ganz anders ankommt. Wie geil ist bitte auch für Lilla, wenn sie in die Kita geht und sagt, ey, ich habe ein Trampolin in meinem Zimmer.
Ihr könnt abends zu mir kommen.
Wir können im Zimmer Trampolin springen. Also eigentlich ist es eine schöne Sache, ohne dass es jetzt irgendwie ja zu dekadent wirkt.
Auf mich schon. Und ich habe ein bisschen Sorge, was es für einen Menschen aus ihr formt. Ich habe manchmal das Gefühl, dass es gar nicht schlecht ist, einem materiellen Mangel aufzuwachsen. Auf bestimmten Ebenen.
Wie, du hast kein Trampolin in deinem Zimmer?
Ich gehe nach Hause spielen. In da kann man auch wirklich spielen.
In mein Hochbett.
In meine Hochburg.
In meine Hochburg.
Meine Hochburg der Dekadenz. ich lebe auch an ihr aus, was mir alles gefehlt hat, wo ich gesagt habe, oh, das hätte ich gerne gehabt, aber das hatte ich nicht gehabt. Hm. Ich hatte ein fucking paar Markenschuhe, bis ich 14 war. Und ich weiß auch noch genau, welche das waren. Und eine Jeans von der Marke. Ich glaube, Markenklamotten spielen gar nicht mehr so eine Rolle bei Bildungskindern zumindest. Es gibt...
Meinst du?
Du musst mal drauf achten. Du musst mal zu einer richtigen Asi-Schule gehen, dich da vorstellen und gucken, wie viele Kinder Markenklamotten anhaben. Und dann geh mal zu einer sehr bildungsnahen Gegend und das nimmt ab.
Ich glaube, es hat sich verschoben auf andere Wertgegenstände.
Na ja, klar, Smartphone und
genau.
So. Ja.
Also da musst du dann das Smartphone, also es ist wirklich
kann
nur noch...
Kann ich mal euer Smartphone? Also das siehst du ja, die Leute haben es ja die ganze Zeit
ist nur noch das, genau, es gibt nur noch dieses eine Smartphone, was jeder haben will und haben muss.
Und AirPods,
ich glaube, es sind eher diese Sachen.
Ja, stimmt.
Vielleicht. Und da kannst du auch mit der vergammelten... Ich glaube,
es ist wie eine teure Handtasche zu billigen Klamotten.
Genau. Du darfst auch mit richtig ollen Scheiß Klamotten von irgendeinem Billigdiscounter kommen, wenn du ein Smartphone hast.
Dann und AirPods.
Und AirPods, ja.
Ja, okay. Ich sehe den Trend. Wie willst du dich jetzt verhalten in Zukunft in Sachen Verwöhnen?
Also was ich schon angedeutet habe vorhin, das möchte ich noch stärker forcieren, dass ich bei beiden meinen Kindern versuche, mehr darauf zu achten, dass sie ihren eigenen Willen und ihre eigenen Bedürfnisse stärker formulieren können.
Kann auch eine Form des Verwöhns sein, ja.
Ja, stimmt. Hast du recht. Aber trotzdem, dass sie auch spüren, dass es manchmal auch Sachen nicht geben darf oder manchmal halt Sachen nicht gibt, dass es nicht immer alles im Überfluss da ist und dass gewisse Dinge halt auch mal...
Es gibt keinen Apfelmus mehr. Ich habe die 6 Gläser im Schrank gesehen. Okay. Schachmatt.
Es ist jetzt alle.
Das ist ja auch dieses Thema Bevorraten.
Ja.
Mit allen fucking Sachen bevorraten.
Ja.
Einen Vorratsschrank zu haben. Es kann uns nichts passieren, wir sind bevorratet. Aber finde ich ein guter Ansatz, ist ein richtig guter Ansatz. Was ich in Zukunft machen will, damit alle Familienmitglieder verwöhnt sind, nur noch die Sachen kaufen, die mir selber Spaß machen.
Mhm.
Und daher kommt auch diese Idee mit dem Trampolin, du hast durchaus recht. Es ist so 40% oder 30% für Lilla. Darum muss das auch das Größte sein, was in diesen Vorgarten passt. Und zu 60% für mich, da ich da Tricks drauf üben kann.
Ja, ja.
Mhm. Und für mich ist es vor allem zu gucken, wann kommt der Impuls von ihr und wann mache ich einen Impuls tot, indem ich denke, sie hat irgendwas und ich muss es jetzt von ihren Lippen ablesen.
Das ist genau das, dieses von außen draufstülpen, bevor das Kind selber erkennen kann, was will ich eigentlich.
Papa, Mama, ich ersticke. Das macht nichts. Wir geben denen eine Sauerstoffglocke, aber wir gehen trotzdem nicht von ihr runter.
Und ihr wisst ja, es gibt kein richtig oder falsch.
Erziehung ist einfach anders.
Macht's gut.
Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.